Ganz herzlich möchte ich Sie begrüßen zu dieser Bibelstunde an diesem letzten Oktobersonntag. Schön, dass Sie sich bei diesem Wetter auf den Weg gemacht haben. Da mag man ja am liebsten in der warmen Stube drin bleiben. Und ich möchte Sie einfach alle zusammen mit unseren Schwestern im Haus Weitblick grüßen mit dem Wochenspruch aus Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das sind wunderbare Worte, die wohltun. Und an dieser Stelle möchte ich gleich zum Anfang die Abkündigungen weitergeben. Wir freuen uns einfach, dass wir auch im kommenden Jahr wieder einen Sommerbibelkurs und Kinder- und Jugendfreizeiten anbieten können. Sie finden draußen Anmeldeflyer beim Ausgang. Und für den kommenden Sonntag, am 5.11., da gibt es ein reiches Angebot von verschiedenen Veranstaltungen. Die württembergischen Gemeinschaftsverbände, die laden anlässlich des Reformationsjubiläums zu einem besonderen Treffen in die Porsche-Halle nach Stuttgart ein. Das fängt morgens um 10 an und dauert bis um 16 Uhr. Aber man kann auch nur am Vormittag kommen oder nur am Nachmittag, wie es einem gerade geschickt ist. Und es ist das Thema Entdecke die Freiheit. Sie finden draußen auch noch genaue Informationen beim Flyer. Und um 14 Uhr, da gibt es bei uns wieder die Bibelstunde am kommenden Sonntag mit Schwester Gabriele Goseberg. Und um 17 Uhr, da wird im Gemeindehaus in Eitlingen das Luthersingspiel aufgeführt. Und dann sind am Freitag ganz frisch aus der Druckerei unsere neuen Freundesbriefe eingetroffen. Da werden Sie einfach über uns informiert. Die liegen draußen auf dem Tisch. Greifen Sie zu. Herr Jesus Christus, es ist so gut. Wir sind hier in deinem Namen im Frieden beisammen. Und du sagst, da wo zwei oder drei beieinander sind, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und Herr Jesus, du kennst einen jeden von uns und weißt, was jeder mitgebracht hat an diesem Nachmittag. Vielleicht einfach auch an großer Müdigkeit oder an Last oder an Kummer oder an Sorge oder an Unruhe. Du kannst das einfach wegnehmen und uns die Ohren öffnen, dass wir hören, wie Jünger hören. Amen. Heute ist ja so allgemein üblich, dass man zum Beispiel, um Türen zu öffnen oder um am Geldautomat Geld abheben zu können, einen Code eingibt. Mancher Laptop erbittet sich einen Code, bevor er sich öffnet. Mein iPhone bittet mich jedes Mal darum und der Code ist quasi der Schlüssel. Auch mein Reisekoffer ist mit einem Code geschützt. Er war noch ganz neu. Ich wollte verreisen und war ein bisschen aufgeregt, packte die letzten Utensilien hinein und machte ihn zu. Und dabei streifte ich aus Versehen mit der Hand über den eingestellten Code. Und die Zahlenkombination verrutschte. Der Koffer war zu und ließ sich nicht mehr öffnen. Das war wohl eine Spannung. Und ein Reiseteilnehmer, der hat mir am Abend mit ganz viel Geduld und Mühe den Code geknackt. Und manche Leute, die haben sich ja richtig gehend aufs Codeknacken spezialisiert. Und mit Ihnen zusammen wage ich heute Nachmittag ein Experiment. Ich möchte mit Ihnen einen neunstelligen Code, ein Mix aus lateinischen Buchstaben, arabischen Ziffern und Satzzeichen knacken. Wir brauchen diesen Code, um an den Schatz, an ein Herzstück aus der Bibel zu gelangen. Und der richtige Anfangsbuchstabe oder die richtige Zahl oder das richtige Satzzeichen, das entscheidet. Also, knack den Code und heb den Schatz. Los geht's. Er ist prall gefüllt, leicht und bunt und ist mit vielen zusammengebunden der Wegweiser zu einer fröhlichen Party oder einem Fest. Manchmal hängt man einen Zettel dran, lässt ihn los, dann fliegt er davon. Und Sie haben gewiss schon die erste Ziffer des Codes geknackt. L und das Wort L wie Luftballon, super. Und um auf den Sprung des nächsten lateinischen Buchstabens zu kommen, muss ich Ihnen zwei Verse aus dem Neuen Testament lesen. Da heißt es, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Hier handelt sich's um die Schilderung von einem größeren Skandal. Zwei Parteien stehen sich gegenüber und wir als Zuhörer, wir befinden uns mittendrin. Bei dem Codezeichen handelt es sich um einen Ausruf des Entsetzens. Was könnten die gesagt haben? Unerhört! Unmöglich! Wie kann man auch? Und dabei steht 5-mal in der Bibel, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Wir hören und merken, zwischen den beiden unterschiedlichen Parteien, da bahnt sich was Handfestes an. Und wenn Ihre Vermutungen stimmen, dann ist uns bereits der nächste Schlag gelungen. K wie Konflikt. Und beim Codezeichen, Code knacken ist nichts, aber auch gar nichts einfach. Selbst wenn es sich um ein ganz unscheinbares Zeichen handelt. Das gesuchte Zeichen hat 3 verschiedene Bedeutungen. Zum ersten ist eine Abkürzung, die schreibt man, aber die wird gar nicht als solche ausgesprochen. Zum zweiten stand es für den Ausruf Schluss und Streusand drüber. Das bedeutete, dass der Schreibvorgang beendet war, sobald das Blatt mit Streusand abgelöscht war. Da war die Tinte dann trocken. Und drittens führt das entscheidend Ausschlaggebende auf eine Naturbeobachtung des Aristoteles zurück. Er war der Meinung, dass in einem bebrüteten Vogelei das Herz des künftigen Vogels als ein sich zu bewegender Fleck zu erkennen sei. Und in der lateinischen Fassung heißt dieser Fleck Punctum saliens, im Sinn, von dem das Leben ausgeht. Dann allgemeiner und entscheidender, als wichtigstes Zeichen gebräuchlich. Gewiss haben Sie das Codezeichen mit Bravour geknackt. Genau. P wie Punkt. Oder der springende Punkt. Und jetzt helfe ich Ihnen ganz stark und sage es Ihnen schon gleich am Anfang. Wir versuchen unser Glück mit einer Zahl, mit der 1. Und was sie bedeutet, das stammt aus der Kaufmannssprache. Da war er eine Gütebezeichnung für die Waren. Allerbeste, hervorragende Qualität. 1a. In Deutschland und in Österreich ist die 1 im Zeugnis die beste Note, in der Schweiz die schlechteste. Und der Erste, der ist immer der Beste, der Sieger. In der Zahlensymbolik wird die Eins als Symbol für alles, den Anfang und für Gott verwendet, für das Glaubensbekenntnis Israels. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Jesus ist Gottes einziger und geliebter Sohn. Jesus Christus ist der Erste, der vor allem war. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allen Dingen den Vorrang hat, der Erste ist. Und genau zwischen den beiden grundverschiedenen Parteien steht dieser einzig eine, der Sieger von Golgatha. Das gesuchte Codezeichen ist, es muss so sein, die große Eins. 1a, wie der Erste, der Sieger. Das nächste Codezeichen ist ein bisschen schwerer. Es ist penibel. Diese Menschen gehören zu einer religiösen Partei, die alles an einer Hand an den Fingern abzählen kann. Ihr Name bedeutet die Abgesonderten. Lauter angesehene, ehrenhafte Männer, die auf peinliche Gesetzeserfüllung achten. Sie waren die eigentlich frommen und rechtgläubigen im Volk Gottes. Sie anerkannten die Existenz guter und böser Geister, das Leben nach dem Tod und die Auferstehung des Leibes. Und doch war all ihr Tun vergiftet, weil es aus eigener Kraft geschah und nicht aus dem von Gott geschenkten neuen Leben. Und Herzen kamen, die liefen rot an. Ich sehe es, wie es beim Hals anfängt und dann immer weiter hochsteigt. Als sie sahen, welche Menschen sich um Jesus gesellten, mit ihnen wollten sie weder öffentlich noch privat zu tun haben oder gesehen werden. Und sie brachten ihr Missfallen Jesus gegenüber auch deutlich zum Ausdruck. Auf keinen Fall lassen sie grad sein. Zahl ist geknackt. Genau. 5 wie Pharisäer und Schriftgelehrte. Und auf den Vorwurf der Pharisäer und Schriftgelehrten hin erzählt Jesus das Gleichnis vom verlorenen Schaf und vom verlorenen Groschen. Und damit bringt Jesus alles auf den Punkt und rückt alles ins rechte Licht. Dieses Codezeichen bringt eine feine Unterbrechung und tut richtig gut. Komma, K wie Komma, super. Und jetzt kommt wieder eine Zahl ins Spiel. Das Schaf hat sich verlaufen. 1 von 100. Ein Geldstück, 1 von 10 ging verloren. Wir kennen solche Situationen. Jetzt beginnt die Suche. Was haben wir nicht schon alles wegen eines verlorenen Gegenstandes umgedreht, bis wir ihn endlich gefunden haben? Und währenddem bleibt alles andere liegen und läuft nichts mehr. Verlorenes Eigentum ist und bleibt ja persönliches Eigentum. Jesus, die große Eins, will auf sein verlorenes Eigentum nicht verzichten. Ihm gilt alle Mühe. Er hat einen Blick für den niedrigsten Zahlenwert, für die Zahl, die als die natürliche Zahl zwischen 0 und 2 steht und deshalb keine Primzahl ist. Bei diesem Code handelt es sich, bitte, um die natürlich. Um die 1, der niedrigste Zahlenwert. Jetzt brauchen wir noch ein Codezeichen. Sobald in der Nacht das Fenster offen ist, da sind sie da, die Nachtschwärmer, die man sofort wegjagt. Und ausgerechnet sie, die Geächteten, die unter Schuld und Schande geknickten, kommen aus der Nacht zum Licht, zu Jesus, der großen Eins. Es zieht sie zu ihm hin, wie zu einem Magneten. Menschen, für die in Israel niemand Rat wusste, die verlieren vor ihm alle Scheu. Und sie, die ganz Weltlichen, das hat mich so gepackt, die verlangen kein Wunder. Die kommen mit einer großen Bereitschaft zum Hören, weil sie gehört haben, Jesus hat für jedermann, auch für Leute, wie wir es sind, Hilfe und Rat. Und er schickt keinen weg. Und ausgerechnet daran stoßen sich die Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie argwöhnen und tadeln Jesus. Sie finden es unmöglich, dass er diese Sünder annimmt und sich mit diesen Leuten an denselben Tisch setzt und isst. Leute, die keinen Wert haben. Und jetzt haben sie die Codezahl mit Bravour geknackt. Null. Wie nichts. Wie Zöllner und Sünder. Ich habe mich so unbändig gefreut. Manchmal sagt man ja zu sich selber, du bist ein Null. Bist nix, gell? Aber sobald sich vor die Null die Eins stellt, da wird sie plötzlich ganz viel wert. Je mehr Null man ist, umso größer ist der Gewinn. Das ist noch viel größer als ein Sechser im Lotto. Und ich musste so an den Zöllner denken, der neben dem Pharisäer im Tempel gebetet hat. Der eine war recht, dem hat nichts gefehlt. Und dieser Zöllner betet, Gott, sei mir Sünder gnädig. Und dann ging er gerechtfertigt hinab in sein Haus. Er ist geknackt und der Schatz aus Lukas 15, Vers 10, es wird vor den Engeln Gottes Freude sein über einen Sünder, der Buße tut. Der Monatsspruch für den Oktober 2017 und passend zur Reformation zum 31. Oktober 1517 liegt vor uns. Und er ist prall gefüllt mit zentralen biblischen Begriffen. Was für eine Aussage aus dem Mund von Jesus Christus. Und erst recht mit der markanten Einleitung. So sage ich euch, so, grad so und nicht anders wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. So denkt Jesus, so denkt der Vater im Himmel, so denken die Engel im Himmel. Jesus ringt um beide, um die Sünder und um die Frommen. Sie alle brauchen ihn. Und zu diesem Mitdenken und dieser Mitfreude lädt Jesus ein. Und damit bin ich bei den Luftballons, die führen zur Party. Es hat mich gepackt. Die Christen im Irak, im Norden, in Erbil, die haben vor einem Jahr am 18.11.2016 ein Return-Festival, ein Fest der Rückkehr gefeiert. Und da wollten sie einander Mut machen und Hoffnung geben und einfach sich gegenseitig unterstützen, nachdem diese Gebiete vom IS befreit waren. Und da haben die Christen gesagt, 2000 christliche Familien, muss man sich mal vorstellen, wir kehren wieder zurück in unsere ausgebombten Dörfer. Und dann haben sie einen 6-stündigen Lobpreis-Gottesdienst gefeiert mit Gebeten. Und da gab es musikalische Einlagen, Videogrußbotschaften von Christen aus allen Ländern. Also ich habe gedacht, wenn wir jetzt 6 Stunden hier Gottesdienst, Bibelstunde hätten. Also die haben das ausgehalten. Und als Höhepunkt haben sie sich zu einem Kreuz formiert. Das sind 100 Personen aus verschiedenen Herkunftsorten, in die sie wieder zurückkehren wollen. Aber am meisten überrascht war ich von den Luftballons. Sie sehen, da sind Körbe unten dran. Und nicht nur einer, sondern jeder Luftballon hat da seinen Korb. Und was haben sie da reingelegt? Lauter Gebete. Ich habe mir einfach mal ganz kurze aufgeschrieben. Einer sagt, ich bete zu Gott, dass er ihre Herzen, die Herzen dieser IS-Männer öffnet und sie auf den Weg des Lebens führt. Sonst werden sie nicht anders und zerstören weiter. Anderes Gebet. Ich bete zu Jesus, dass er denen vergibt, die unsere Häuser niedergerissen und zerstört haben. Und noch eins, ich bete um seine Gnade für die, die uns angegriffen haben. Also diese strahlenden Gesichter, die da so gebannt nach oben schauen, die haben es mir angetan. Dieser junge Mann, die haben alle das Kreuzzeichen auf ihren T-Shirts getragen. Und nicht nur zum sichtbaren Himmel, sondern in Gottes unsichtbare Wirklichkeit lenkt Jesus mit einer dritten und letzten Steigerung unseren Blick. Das kann nur er. Unseren Augen ist diese Wirklichkeit verborgen. Und von dort ist er gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist, um die Werke des Teufels zu zerstören und um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und Jesus sagt, der ganze Himmel kommt in Bewegung und feiert eine Freudenparty, wenn ein einziger Sünder seinen Sinn ändert und umkehrt zu Gott. Und vielleicht fragen Sie sich jetzt, ich habe mich so gefragt, warum freuen sich die Engel? Und wer sind sie überhaupt? Die Engel, von denen Jesus hier spricht, die stehen im krassen Gegensatz zu dem gefallenen Engelfürsten Luzifer, dem Satan. Ihm folgte nach seinem Fall ein Heer von Engeln, die Dämonen. Ihre Macht hat Jesus am Kreuz gebrochen. Die Engel Gottes, die haben auch nichts zu tun mit dem Überangebot von pausbackigen Putenengeln aus der Zeit des Barock, die auf dem Markt für Dekorationszwecke für den Friedhof oder als Maskottchen angeboten werden. Die Engel Gottes sind auch keine verstorbenen Babys. Gottes Engel sind keine menschlichen Forschungsprojekte, Objekte. Sie sind eine Realität und werden in der Bibel 260 Mal erwähnt. Sie werden vielleicht sagen, das hat sie nicht gesagt oder das hätte sie noch sagen müssen. Dazu reicht mir die Zeit nicht. Ich mache nur einen ganz großen, kurzen Bogen. Die Engel sind von Gott erschaffene Geistwesen, ohne Geburt, Geschlecht und Tod. Sie sind Gottes Hofstaat. Und wir kennen von drei Engelfürsten die Namen. Michael? Ja. Und aus den Apokryphen Raphael. Wir erfahren auch von Seraphinen und Cherubimen, haben wir vorher im Lied gesungen, die unaufhörlich rufen, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Die Bibel nennt sie die himmlischen Heerscharen, unzählbar viele, wie die Sterne am Himmel. Oder im Psalm 103, Gottes starke Helden, die seine Befehle ausführen. Hebräerbrief erfahren sie, sie sind Gottes dienstbare Geister, die in Gottes Auftrag zum Schutz derer unterwegs sind, die das Heil ererben sollen. Und den armen Lazarus, den haben sie in Abrahams Schoß getragen. Wir ahnen kaum, wie viel Schutz und Bewahrung wir diesen unsichtbaren Gottesboten verdanken. Und diese unzählbar große Schar von Engeln dient und ehrt und rühmt unaufhörlich Gott und das Lamm. Aus Offenbarung 4 und 5 ahne ich ein wenig, wie herrlich, wie wunderbar das ist. Damit kein Missverständnis entsteht. Die Engel sind keine Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und das Wort Engel kommt von Angelos. In unserer germanischen Sprache gab's dafür einfach kein Wort. Und dann hat man das Griechische eingedeutscht. Engel. Und das heißt einfach Bote. Billy Graham nennt sie Gottes Geheimagenten. Die Engel sind Meldegänger zwischen den Welten. Und im Auftrag Gottes überbringen sie Frohbotschaften, aber auch Gerichtsbotschaften. Und dabei treten sie selber ganz in den Hintergrund. Wie etwa der Postbote, der einen Brief einwirft und nachher ist er weg. Gottes Engel lehnen jegliche Art von Verehrung und Anbetung ab. Der Apostel Johannes ist zweimal in diese Versuchung geraten und jedes Mal hat der Engel gesagt, bete mich nicht an, bete nur Gott an. Das steht in Offenbarung 19, Vers 10 und 22, Vers 8. Ganz anders verhält sich's mit dem Engel des Herrn, wenn der im Alten Testament auftritt. Bei Abraham, bei Jakob, bei Gideon. Da handelt sich's um den Herrn Jesus. Und immer an den heilsgeschichtlich entscheidenden Situationen Israels und im Leben Jesu sind die Engel präsent. Sie dienten Jesus nach der Versuchung und im Garten Gethsemane, da stärkte ihn ein Engel. Das Erscheinen eines Engels ist vielfach furchterregend. Die passen nicht in unsere Welt. Die kommen von Gottes Welt. Und ihr erstes Wort zu dem erschrockenen Menschen, ich denke jetzt an die Hirten, oder an den Daniel, lautet dann, fürchtet euch nicht. Oder ganz persönlich, fürchte dich nicht. Engel, die waren dabei, als Gott die Welt erschuf, als er den Menschen seinen Atem einhauchte und sie so eine lebendige Seele wurden. Sie erlebten die Katastrophe, die im Paradies passierte, live mit. Der Vertrauensbruch Gott gegenüber bedeutete das Aus, die Trennung für die ewige Gemeinschaft mit Gott. Und ein Cherub mit einem flammenden, nach allen Seiten geschliffenen Schwert, der hat ja dann die Tür zum Paradies, die ins Schloss gefallen ist, bewacht. Diese Trennung von Gott, dieses ihn nicht mehr sehen können, das war der erste Tod, der geistliche. Und ihm folgte als Lohn für die Sünde früher oder später der zweite, der physische Tod. Und jeder, ausnahmslos jeder, ist zu dem geworden, was er nicht sein will, zum Sünder. Und Paulus sagt sehr klar in Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Die Engel, die wissen viel, die geheimen Ratschlüsse Gottes zur Rettung, der es ohne seine verlorenen Söhne und Töchter nicht aushält. Und der Tag der Wiederkunft Jesu entzieht sich ihrer Kenntnis. Ich stelle mir vor, dass die Engel den Atem anhielten, als der Sohn Gottes sich anschickte, den Himmel zu verlassen. Und erst recht, als er Mensch wurde, Menschengestalt annahm und kam, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele. Und damit unterstellte sich der Herr aller Herren, der König aller Könige, unter die Engel. Was für ein Gott und Herr! Der menschgewordene Gott, Jesus Christus, ist für Leute wie Sie und mich auf die Welt gekommen. Und dieser Weg war ihm nicht so weit. Er ist ihn bis ans Kreuz, nach Golgatha und ins Grab gegangen. Gott hat ihn aus dem Grab geholt und erhöht. Aber jeder seiner Schritte, jeder Schmerz, jeder Tropfen Blut war es ihm wert, dass er Sie und mich zurückbekommt und im Himmel ein Return-Festival, ein Fest der Rückkehr zu Gott starten kann. Nicht um die Engel, nein, um die Menschenkinder nimmt er sich an. Die Engel nehmen mit Argusaugen wahr, wenn ein Mensch Jesus beim Wort nimmt und umkehrt zu Gott. Dann bricht der ganze Hofstaat Gottes in einen Jubel aus und startet eine Freudenparty wegen einem. Das ist der Schlüssel, der Code zum Herzen Gottes. Gott will, dass der Sünder, der Gottlose lebt, dass er sich bekehrt, dass er umkehrt. Und dieser Ruf zur Umkehr, zur Buße, das ist das erste Wort bei Johannes dem Täufer, das erste Wort beim öffentlichen Auftreten von Jesus Christus: tut Buße. Denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und das ist die erste These am 31. Oktober 1517 am schwarzen Brett an der Schlosstür in Wittenberg, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht: tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen eine Buße sein soll. Das heißt nicht, dass sie mich jetzt jeden Tag bekehren muss, nein. Aber wissen Sie, ich brauche jeden Tag Jesus. Und ich baue jeden Tag Mist in Gedanken, Worten und Werken und in vielem, was ich nicht mal merke und weiß. Die Engel freuen sich und feiern nicht wegen einer großen menschlichen Leistung, sondern weil einer, der nichts mehr in Händen hat, heimgekehrt ist zu Gott. Und mit solchen macht Jesus sich eins. Ihnen gibt er Anteil an seinem ewigen Leben. Sie macht er zu Kindern Gottes und zu Erben seines Reiches. Nicht nur auf Zeit, oder zur Bewährung. Für immer und ewig. Und darüber ist Freude vor den Engeln und vor Gott. Und dann hat mich's fast umgehauen. Nein, nicht den Engeln, sondern den Menschenkindern, die tagtäglich auf Jesus und seine vergebende Liebe angewiesen sind. Denen vertraut der lebendige Gott seine geheimen Ratschlüsse, die seit ewigen Zeiten verschlossen und verborgen waren, das Evangelium an. Ich habe das wiederholt im Epheserbrief und im Kolosserbrief gefunden. Und in 1. Petrus 1, Vers 10. Und jetzt macht Jesus sich so eins mit seinen Kindern und sagt, wer euch hört, der hört mich. Und der Paulus schreibt, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Und wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird in sein Hofstaat die heiligen Engel begleiten und umgeben. Ich möchte Ihnen zum Schluss eine kleine Geschichte weitergeben. Die ist mir in den Marburger Medien begegnet. Da kommt die Buße, die Heimkehr zu Gott, so richtig hellstrahlend raus. Ein bekannter englischer Pfarrer war gerade dabei, ins Bett zu gehen. Da klingelt's an der Haustür. Und verwundert schaut er zum Fenster hinaus und da stand ein vom Regen durchnässtes Mädchen. Und das fragt schon, bist du der Pfarrer? Ja, der bin ich. Könntest du nicht herunterkommen und meine Mutter heimbringen? Der Pfarrer sagte, meine Liebe, es gehört sich nicht, dass ich deine Mutter heimbringe. Wenn sie betrunken ist, solltest du am besten einen Polizisten rufen. O mein Herr, Sie haben mich nicht richtig verstanden. Meine Mutter ist nicht betrunken. Sie ist zu Hause und liegt im Sterben. Sie möchte in den Himmel kommen, aber sie weiß nicht wie. Ich habe ihr gesagt, ich werde einen Pfarrer suchen, der sie heimbringt. Kommen Sie schnell, Herr Pfarrer, sie stirbt sonst. Rasch macht sich der Pfarrer fertig und dann führt ihn das Mädchen in ein sozial schwaches Gebiet. Und in einem engen Raum, der nur vom Licht einer Kerze beleuchtet war, da lag diese sterbende Frau in einer Ecke. Und das Kind sagt, Mutter, ich habe den Pfarrer für dich gebracht. Er ist jetzt hier. Ich habe ihm gesagt, er soll dich nach Hause bringen. Zu schwach, um sich aufzusetzen, erwiderte die Frau mit ihrer fiebrigen Stimme, könnten Sie irgendetwas für eine Sünderin wie mich tun? Ich habe mein Leben lang ohne Gott gelebt und jetzt sterbe ich und fühle, dass ich in die Hölle komme. Aber dahin möchte ich nicht. Ich möchte in den Himmel kommen. Was soll ich nur tun? Der Pfarrer schaut in das blasse und gezeichnete Gesicht der Frau und denkt, was kann ich ihr erzählen? Ich habe immer gepredigt, das Heil bei Gott, das bekommt man, wenn man sich bessert und ein anständiges Leben führt. Aber die Frau kann sich gar nicht bessern. Ich habe gepredigt, das Heil bei Gott bekommt man, wenn man einen anständigen Charakter hat, aber die hat keinen. Und in seiner Ratlosigkeit erinnert er sich plötzlich an das, was seine Mutter ihm als Kind gesagt hat. Er beugt sich zu ihr hinab und spricht mit ruhiger und bebender Stimme, liebe Frau. Gott ist sehr gnädig und freundlich. In seinem Buch der Bibel sagt er, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Nach einem Augenblick der Stille sagt die sterbende Frau, das sagt die Bibel mir? Das muss mich in den Himmel bringen. Aber Herr Pfarrer, was ist mit meinen Sünden? Pfarrer war so platt, dass ein Bibelwort so wirken kann. Und sagt, liebe Frau, die Bibel sagt, dass das Blut, das Jesus Christus für uns vergossen hat, uns von aller Sünde befreit. Alle Sünde? Haben Sie das gesagt? Heißt es wirklich alle Sünde? Das muss mich hineinbringen. Ja, sagt er und kniet neben ihr nieder. Es heißt alle Sünde. Gottes Wort sagt außerdem, denn das ist unumstößlich wahr und gilt für jeden. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. Wie gut, sagt sie, wenn der Schlimmste hineinkam, dann kann ich auch kommen. Bitte beten Sie für mich. Der Pfarrer betet mit der sterbenden Frau. Und so wie sie war, kam sie zu Jesus, der niemals jemanden von sich wegstößt. Und sie kam hinein. Und bei dieser Gelegenheit berichtet der Pfarrer später, während sie hineinkam, kam auch ich selber hinein. Wir zwei Sünder. Der Pfarrer und diese arme Frau öffneten zusammen in dieser Nacht unser Herz für Jesus und damit die Tür zu unserer Errettung. So einfach ist das. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, das ist einfach fast nicht zu fassen, was du da mit 16 Worten sagst. Dass der ganze Himmel, dein ganzer Hofstaat sich freut, wenn ein einziger Mensch zu dir umkehrt. Und Herr Jesus, ich schäme mich, weil ich dir oft nicht zutraue, dass du Menschen heute noch genauso rettest und aufnimmst. Und ich möchte dir danken, dass du in der islamischen Welt Menschen persönlich begegnest und sie bekennen dich als ihren Herrn. Danke, Herr, dass du deine Leidende, dass du deine verfolgte Gemeinde im Irak und im Iran, in Ägypten und in diesem ganzen Gebiet stärkst und ermutigst und ihnen wohltust. Danke, Herr, dass du dich freust und danke, dass du mit uns mitgehst und dass jeder von uns ein Licht und ein Zeuge für dich sein darf, da, wo er zu Hause ist und da, wo er Begegnungen mit Menschen hat. Und danke, dass wir beten dürfen und dir Großes zutrauen. Und so segne uns und behüte uns. Und lass du dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Und erhebe du dein Angesicht über uns und gib uns deinen Frieden. Amen.